Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
L'amour toujours vom italienischen DJ Gigi D'Agostino. Das ist ein Lied, das es gerade wirklich schwer hat, weil Rechtsextreme das gerne als Hymne nutzen, um gegen Ausländer zu hetzen. Deswegen spielen ihn viele Clubs lieber erstmal gar nicht mehr. Das hindert Rechtsextreme aber nicht daran, das Lied weiter zu singen. Das war gestern leider zum Beispiel auch bei einigen Österreichern vor dem EM-Spiel gegen die Türkei zu hören. Und wie beliebt dieser Song gerade ist, um gegen Ausländer zu hetzen, das wissen die allermeisten von uns erst, seit ein Video aufgetaucht ist, das junge Menschen in einer Open-Air-Bar auf der Insel Sylt beim dumpfen Rumgrölen zeigt. Was macht das mit einer Insel, wenn sie irgendwann dann auch als Ort bekannt ist, von dem das Sylt-Video kommt? Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar hat sich umgehört.
Die Sylter Heimatforscherin Silke von Bremen engagiert sich schon seit Jahren für Erinnerungskultur auf der Insel und war empört über das Video, in dem Gäste des Pony ausländerfeindliche Parolen singen. Silke von Bremen bietet Führungen an, in denen sie mit Gästen auf die Suche nach Spuren des Dritten Reiches geht. Nach dem Krieg fanden einflussreiche Nazis in Schleswig-Holstein ein Zuhause, so auch Heinz Reinefarth. Der SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS wurde als der Schlächter von Warschau bekannt. Die polnische Armee lehnte sich am 1. August 1944 gegen die Wehrmacht auf. Heinz Reinefarth wurde einer der Befehlshaber, diesen Aufstand niederzuschlagen.
Wir wissen ja gar nicht, wie viel zigtausende Zivilisten ermordet wurden. Also es gibt einen Beleg, einen schriftlichen Beleg, aber später sind dann eben Beweise doch aufgetaucht, wo er sagte, was er denn machen soll. Er hätte gar nicht mehr genügend Munition, um die alle zu erschießen.
Nach dem Krieg zog Reinefarth zu seiner Frau nach Sylt, wurde dort Bürgermeister von Westerland und 1958 wurde er sogar Abgeordneter des Kieler Landtags.
Und das ist ungewöhnlich für jemand, der ja so viel Schuld auf sich geladen hatte, aber zeigt eben auch, dass die dieses Schuldbewusstsein ja gar nicht hatten. Heinz Reinefarth hat sich ja wie viele auch damit, ich will nicht sagen ausgeredet, aber gesagt, ja, es war ja Befehl, ich hätte es ja gar nicht anders machen können. Und er geht dann an die Landespolitik. Da ändert sich jetzt aber die Stimmung schon in den 60er Jahren. Er wurde beurlaubt und hat dann weiter auf Sylt als Anwalt gearbeitet und hat nicht locker gelassen. Er wollte unbedingt auch das Notariat haben. Das hat er aber nie bekommen und er hat das auch nie verstanden, warum das so ist.
Reinefarth hatte einen sogenannten Persilschein. Er wurde also nicht als Kriegsverbrecher verfolgt und starb 1979 unbehelligt auf Sylt. Seit 10 Jahren erinnert nun eine Mahntafel neben dem Eingang des Westerländer Rathauses an seine Verbrechen. Es anzubringen, war ein langwieriger Prozess, der aber viel besser gelaufen sei, als sie erwartet hätte, erinnert sich Silke von Bremen.
Die spannendste Diskussion fand ich erstmal der Standort, erst JWD und man rückte dann immer dichter ans Rathaus ran, bis sogar die Entscheidung fiel, nicht im Rathaus, sondern es soll Tachonacht sichtbar sein. Und die Krönung war, die ich wirklich wunderbar fand, und das war die größte Diskussion mit Namennennung oder ohne. Und wir sind ja super gut, wir Deutschen, in Opferbenennung, siehe Stolpersteine. Und hier haben wir eine Täterbenennung. Heinz Reinefarth, Ross und Reiter sind genannt worden. Das finde ich ganz wichtig.
Auch wenn Reinefarth der prominenteste Fall war, hatten viele Nationalsozialisten nach dem Krieg in Schleswig-Holstein einen sicheren Hafen, weiß der Leiter der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte, Marc Buggeln. Die sogenannte Rattenlinie Nord führte viele NSDAP-Funktionäre nach Flensburg, wo die letzte Reichsregierung unter Dönitz ihren Sitz hatte. Eine echte Entnazifizierung fand nach dem Krieg kaum statt, betont Marc Buggeln.
Also das haben wir in Schleswig-Holstein ja insgesamt relativ stark. Also die Kontinuitätenstudie hat das ergeben, dass sehr, sehr viele in den Ministerien, in den Ämtern bleiben konnten, die eine explizite NSDAP-Vergangenheit hatten und dass man hier sicherlich nicht von einer Stunde Null sprechen kann.
Die Studie zu NS-Eliten in der Nachkriegszeit ist von 2021 und hat ergeben, dass insbesondere Juristen und Polizisten nach dem Krieg einfach ihre Arbeit fortsetzen konnten und am Aufbau einer neuen Landesverwaltung beteiligt waren. Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus seien in der Folge nicht nur auf Sylt schwer einzurichten gewesen. Auch im Rest Schleswig-Holsteins hätten sich die Regierungsparteien damit schwer getan, sowie auch an vielen anderen Orten in Deutschland. Buggeln sagt diplomatisch, das Interesse daran sei lange Zeit gering gewesen. Ein Beispiel sei das ehemalige Konzentrationslager Neuengamme nördlich von Hamburg.
Da hat man bis in 2000er Jahren in Containern gesessen und die großen Gebäude gehörten nach wie vor zu einem Hochsicherheitsgefängnis. Dieses Hochsicherheitsgefängnis wurde dann erst in den 2000er Jahren verlegt und das auch nur, weil die Schill-Partei das Konzentrationslager Neuengamme das Geld streichen wollte und das einen so großen Sturm der Entrüstung auslöste, dass man dann zurückruderte und das Gefängnis von Neuengamme wegverlegte, sodass jetzt in den ehemaligen großen Gebäude des Konzentrationslagers Neuengamme die Gedenkstätte sitzt und nicht mehr in kleinen Containern arbeiten muss.
Und auch heute gibt es noch Widerstände. Zum Beispiel, wenn Silke von Bremen sich auf Sylt dafür einsetzt, an die Verbrechen des Dritten Reiches zu erinnern. Das wird dann oft auch damit in Zusammenhang gesetzt, dass sie erst 1989 nach Sylt gezogen ist.
Bei mir kommt es noch dazu, du bist ja nicht von hier. Interessant wäre allerdings, wenn ich von hier wäre, dann würde natürlich das andere Argument greifen, dann wäre ich eine Nestbeschmutzerin. Also es ist ja egal, aus was für einer Warte man es macht. Aber dieses, nun lass doch mal gut sein, das ist jetzt so lange her, ja, das werden alle hören, die sagen, wir dürfen das Dritte Reich nicht vergessen.
Für sie steht fest, mehr Aufklärung ist dringend nötig. Junge Leute wüssten zu wenig darüber, was es für Folgen hat, wenn eine Gesellschaft autoritär und aggressiv regiert wird, wenn demokratische Strukturen zerstört werden. Ein Mikrokosmos wie Sylt sei ideal dafür zu zeigen, welche Folgen Faschismus haben könne, sagt sie. Sie will sich weiter dafür einsetzen, dass an diese Folgen erinnert wird.